Liebe Geschwister, heute geht es um Gnade. Das haben wir auch vorhin schon gehört bei dem, was Gisela uns gesagt hat. Als Predigthörer fand ich das Thema meistens wenig aufregend. Wenn da so eine Ankündigung kam, dachte ich, okay, jetzt kommt sicher eine Menge Richtiges und Wichtiges. Aber haben wir schon oft gehört und mit meinem konkreten Leben hat es jetzt auch nicht so viel zu tun. Bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, das ist ein Irrtum. Bei dem Thema Gnade geht es um die Antwort auf ein Problem, das jeden Menschen bedrängt. Und zwar immer wieder. Wozu brauchen wir Gnade? Nach der Bibel lebt der Mensch nicht einfach so vor sich hin, sondern er ist ein Wesen, das dauernd befragt wird. War das richtig, was ich da gemacht habe? Oder war das falsch? Bin ich richtig? Bei allem, was er tut, was er lässt, schwebt er so zwischen Anerkennung und Anklage. Und jeder möchte immer wieder gerne hören, was du machst, ist in Ordnung. Wie du lebst, ist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Nun, allerdings bleibt diese positive Antwort auch oft aus. Und so zappeln wir an dieser Frage. Und sind uns da manchmal nicht so sicher. Und da gibt es Anzeichen, die einen Hinweis darauf geben, dass es gerade so sein kann. Da gibt es manchmal so eine zermürbenden Selbstgespräche. Paulus schildert das in Römerbrief Kapitel 2. Und da sagt er, ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. Kommt eine Anklage, dann kommt eine Verteidigung und dann dreht sich das so im Kreis. Ein zweiter Hinweis, dass wir da gerade damit zu tun haben, könnte Selbstlob sein. Manchmal Selbstlob auch gut und richtig. Aber kann sein, wenn mir die anderen das nicht sagen, dass ich in Ordnung bin, dann versuche ich wenigstens, mir das selber zu versichern. Ein dritter Hinweis könnte sein, so eine Empfindlichkeit. Wenn da jemand was sagt, was sich so ein bisschen nach Kritik anhört oder anhören könnte, dann bin ich gekränkt. Und womöglich bekommt er gleich eine Breitseite zurück. Oder ein viertes, so eine Stichelei gegen andere, so herziehen über sie. Wenn man um die eigene Geltung kämpft, dann braucht man bei den anderen eher die Schwächen, um dann immer noch halbwegs dazustehen. Das sind alles Krücken, die nicht so richtig funktionieren. Die Streitgespräche, die inneren, die führen eben nicht zu einem Freispruch, sondern drehen sich immer nur im Kreis. Das Selbstlob glauben wir uns dann womöglich selber nicht. Und dass die anderen auch nicht besser sind, ist für mich letztlich auch keine Lösung. Warum bleibt der innere Freispruch aus? Die Anerkennung, du bist in Ordnung. Was läuft da schief? Nun, schief ist die Voraussetzung des Ganzen. Die Voraussetzung, die Vorstellung zu leben, in Ordnung zu sein, anerkannt zu sein, das muss ich mir verdienen. Ich lebe von dem, was ich mache. Vielleicht klappt das ja vor anderen, dass ich so einen Eindruck erwecke, aber vor mir selber schon nicht mehr. Dazu kenne ich mich zu gut. Und vor Gott auch nicht. Dazu kennt der mich zu gut. Also Gott recht sein durch Leistung, anständig sein, beten, in die Gemeinde gehen, spenden, Nächstenliebe üben, mich einsetzen. Wenn ich der Gnade nicht traue, dann wird das Verhältnis zu Gott so eine Art Geschäft über den Ladentisch. Ich habe mit meinen Leistungen einen Preis zu zahlen. Und das Bedauerliche ist, dass meistens das Gefühl zurückbleibt, es reicht nicht, meine Leistungen. Ich kann den Preis nicht aufbringen, den ich zahlen müsste. Ich habe nicht so viel, dass Gott sagt, das reicht. Du bist okay, du bist mir recht. Du verdienst es, zu leben und bei mir zu sein. So sagt manchmal unser Gefühl, und Gott, wie sieht er die Sache? In der Bibel lässt er uns das wissen. Und von daher habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist dieses Gefühl, es ist zu wenig. Und das ist richtig, das sagt die Wahrheit. Was ich zahlen kann, ist zu wenig. Viel zu wenig. Römerbrief Kapitel 3 heißt es, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Keiner von ihnen tut das Rechte, nicht einmal ein einziger. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du musst es auch gar nicht schaffen. Gott schenkt es dir. Und genau das meint in der Bibel Gnade. Etwas geschenkt bekommen, ohne dass ich etwas dafür geben muss. Gott akzeptiert dich ohne Gegenleistung. Umsonst geschenkt. Er sagt, du bist mir recht. Es ist richtig, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Und du musst dir die Zuneigung Gottes nicht verdienen. Er schenkt es dir, weil er es will. So steht es im Predigttext, im Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus Gnade seid ihr von Gott angenommen, umsonst geschenkt. Nimm's einfach, freu dich und sag Danke. Und fertig. Das meint Gnade. Und das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und nun könnten wir eigentlich fertig sein, könnte auch Paulus fertig sein mit dem Thema in seinem Text. Aber trotzdem kann es sein, dass wir damit unsere Schwierigkeiten haben. Und das schimmert in unserem Briefabschnitt schon durch. Das sagt Paulus, aus Gnade seid ihr errettet. Punkt. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Aber offensichtlich hat das bei den Christen damals auch schon nicht so geklappt, das einfach anzunehmen, sich zu freuen, Danke zu sagen und fertig. Deshalb schiebt Paulus noch ein paar Mal nach. Durch den Glauben, sagt er, dadurch, dass du Gott darin vertraust, dass er dir seine Anerkennung schenkt. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Also die Variante gibt es dann offenbar schon auch, dass jemand sagt, klar, schaffe ich und Gott kann stolz auf mich sein. Und Paulus sagt, nein, das habt nicht ihr geschafft. Es kommt von Gott und es ist ein Geschenk. So, und jetzt müsste es auch der Letzte begriffen haben, aber Paulus legt nochmal nach. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht für das, was einer geleistet hat. Damit niemand sich vor Gott auf seine guten Taten etwas einbildet. Und das sagt Paulus gestandenen Christen, die angefangen haben, Gott zu vertrauen, mit ihm zu leben, die das gelernt haben, es ist Gottes Geschenk, dass wir mit ihm im Reinen sind. Eigentlich. Aber das kann schwer sein, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Nichts tun zu können, als sich beschenken zu lassen. Gisela hat uns vorhin auf die Demut hingewiesen. Die braucht es da, die Demut. Und Demut ist nicht unbedingt was Einfaches. Da steckt nicht umsonst Mut drin. Da gehört Mut dazu, sich so hinzustellen und zu sagen, ich hab nichts. Gib du mir. Es kann schwer sein, nichts tun zu können, sich beschenken zu lassen und dann kann man Zweifel haben, wer weiß, ob Gott das am Ende immer noch so kulant sieht. Vielleicht sagt er dann doch, also eine Zuzahlung hätte ich von dir ja wenigstens erwartet. Und jetzt leg doch mal auf den Tisch, was du zu bieten hast. Na sicher, das wird nicht reichen, aber dann zahle ich eben den Rest. In gewissen Grenzen. Also lieber auf Nummer sicher gehen, kann ja nicht schaden, noch das eine oder andere noch auf den Ladentisch zu legen. Und auf diese Art schleicht sich dann bei Christen das Leistungsprinzip oft wieder ein. Nicht in dieser groben Form, so sagen wir, können uns es erarbeiten, mit Gott in Ordnung zu kommen. Das wissen wir schon, dass das nicht reicht, was wir Gott anzubieten haben. Aber so zum Beispiel als Zuzahlungsmodell. Zum Beispiel so, Gott fängt an, gibt das Allermeiste, er gibt uns das Startkapital und dann bleibt so ein kleiner Rest, den müssen wir uns dann erarbeiten, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen zum Beispiel. Oder andersrum, wir fangen an und wir tun, was wir können. Und der eine kann mehr, der andere weniger und es geht darum, wirklich das, was möglich ist, zu tun. Und Gott begleicht dann am Ende die Differenz. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder vielleicht so, Gott gibt uns Kredit, der zahlt erst, schießt erstmal alles vor, der nimmt dich erstmal an, aber dann musst du zurückzahlen, so viel wie du eben schaffst. Das Gemeinsame an all diesen Modellen ist, ob wir Gott recht sind, ob wir zu Recht leben. Das hängt nun doch wieder auch von uns ab. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, aber ohne dieses bisschen geht es nicht. Und wenn wir das nicht hinkriegen oder nicht wollen, weil wir es nicht ernst nehmen, dann sind wir doch wieder draußen. Das hängt wieder auch von uns ab, bedeutet, es ist eine Unsicherheit drin. Wir können es verderben. Und Paulus sagt hier nein und er wischt alle diese Kombimodelle, alle diese Mischformen vom Tisch. Und er sagt, von all diesen Varianten bleibt nur eine übrig, die richtig ist, die Gott akzeptiert. Und das bedeutet, alles kommt von Gott. Alles. Punkt. Alle anderen Varianten führen in die Irre. Und sind wir wieder bei der Demut. Manche können das einfach annehmen, können sich drüber freuen, können entspannen und sagen Danke und fertig. Und anderen fällt es nicht so leicht. Aber wir können Gott froh sein, dass es so ist, dass es nur diese eine Variante gibt. Weil die Mischformen, wo ich irgendwie mittun kann, die haben Folgekosten, die das Ganze auch verderben. Nicht nur, dass Gott das nicht akzeptiert, das funktioniert auch für uns nicht richtig. Ein paar Beispiele, die das schwierig machen. Da ist Angst. Bringe ich genug? Ich habe mich zwar angestrengt, aber könnte ich vielleicht noch mehr? Und habe ich auch immer die richtigen Motive dabei? Ansonsten zählt es ja auch nicht. Wie steht mein Konto im Himmel? Hoffentlich falle ich nicht durch, wenn Gott nachrechnet. Die Angst kann auch umschlagen in Sicherheit. Jawohl, ich werde es schaffen. Jawohl, das kann sich wirklich sehen lassen, was ich für Gott geleistet habe. Und wenn ich mir da die anderen angucke, dann stehe ich gar nicht so schlecht da. Das ist das Rühmen, von dem Paulus sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dieses Rühmen steckt auch in der Angst drin. Die Angst sagt, ja, ich muss genug leisten, ich muss es schaffen, aber daran steckt auch, ich kann es schaffen. Ich bin in der Lage, so gut zu sein, zu leben, zu handeln, dass es für Gott ausreicht. Wenigstens als Zuzahlung. Also Angst ist so ein Ding, was dann erhalten bleibt im Verhältnis zu Gott. Und Verkrampfung. Wer denkt, ich muss Gott genügend abliefern, dass er am Ende zufrieden ist mit mir, der steht unter Druck, unter Leistungsdruck. Beteiligt sich vielleicht an Dank und Anbetung Gottes, aber kann nicht zu Gott kommen wie ein freies Kind, das sich einfach freut, Vater, Mutter zu sehen. Zu dem Gott, der doch immer zu da sitzt und nachrechnet, ob es auch reicht. Und auch die Bibel setzt ihn unter Druck. Jeder Bibeltext, noch jeder fettgedruckte Trostvers. Er merkt aus der Bibel immer nur das heraus, was der Mensch tun soll. aber nicht das, was Gott getan hat und tut und noch weiter tun wird. Und womöglich gibt er diesen Druck auch weiter. Schon Paulus klagt im 1. Korintherbrief über 10.000 Zuchtmeister in der Gemeinde und sagt, wir brauchen was anderes. Und wenn, jetzt übertreibe ich ein bisschen und karikiere, wenn in der Umgebung so eines Menschen jemand unbeschwert und fröhlich ist, gibt es vielleicht den Impuls, dem mal einen Dämpfer aufzusetzen. Verkrampfung. Und so eine berechnende Art. Wenn man Gott so sieht, dass er so berechnet ist, so geht er dann mit sich selber um. So geht er auch mit anderen um. Und wird auch anderen gegenüber kleinlich und berechnend. Und eine Selbstbezogenheit. Obwohl man dann so viel für andere tut, handelt man nicht unbeschwert von sich weg auf den Nächsten zu, der das gerade braucht, sondern befindet sich immer dabei, auch so seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Und so, wenn man Gott so sieht, muss man ja so handeln. Das klingt jetzt vielleicht so, als wollte ich Leute, denen es so geht, schlecht machen. Aber das ist keinesfalls der Fall. Die leiden selber am meisten darunter. Also ist es gut, sich immer wieder auf den Boden zu stellen, zu sagen, Gottlob, das brauche ich nicht. Das hat er schon. Aber was ist dann jetzt mit den Werken, mit dem, was wir tun für andere, für Gott? Und das, was ich vorhin aufgezählt habe, das sind ja lauter gute Sachen. Sich anständig verhalten, beten, in die Gemeinde gehen, spenden, Nächstenliebe üben. Wo kämen wir hin, wenn das die Menschen nicht mehr machen würden? Und vielleicht werden wir ja unruhig, wenn wir hören, Glauben heißt, sich von Gott zu beschenken zu lassen und entspannen, das Portemonnaie wieder einpacken, freuen und fertig. Da fehlt doch was. Nun müssen wir da auch was tun. Nein und ja. Nein, was die Annahme durch Gott betrifft, müssen wir nichts mehr tun. Nichts. Da gilt wirklich fertig. Da ist auch kein Kredit, den wir zurückzahlen müssen. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, sagt Paulus. Aber das kann man jetzt auch wieder missverstehen und so. In der Art, hüte dich davor, etwas für Gott tun zu wollen. Das könnte dir als Misstrauen ausgelegt werden. Dann rutschst du wieder rein in so eine Werkgerechtigkeit, ins Rühmen. Ganz gefährlich, lieber nicht machen. Und solche Gedanken gab es in der Kirchengeschichte durchaus. Und so hängt Paulus hier einen Satz ran, in dem er das mit den guten Werken auf die richtige Schiene bringt. Epheser 2, Vers 10. Sein Werk sind wir, also Gottes Werk sind wir. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen unseren Weg gehen sollen. Damit wir in ihnen unseren Weg gehen sollen. Also Gott will das durchaus, dass wir Gutes tun, dass wir uns für ihn einsetzen, dass wir uns für andere einsetzen, dass wir Kraft investieren, Geld, Zeit, anderen helfen, in der Gemeinde mitarbeiten. Neben dem Feiern, dass Gott uns das Entscheidende geschenkt hat, aber eben nicht, um von Gott angenommen zu werden, sondern weil er uns angenommen hat. Und das macht Paulus auch in diesem Vers nochmal ganz deutlich. Sein Werk sind wir. Wir sind sein Werk. Gott hat uns geschaffen mit all unseren Möglichkeiten. Wenn wir die nun für Gott einsetzen, dann geht das letztlich auf Gott selbst zurück, der uns gemacht hat, der uns hat wachsen lassen. Und Gott hatte sogar das im Sinn, als er uns geschaffen hat. Da heißt es, geschaffen zu guten Werken. Also das ist eine Bestimmung unseres Lebens. Das heißt, darin finden wir auch Erfüllung, wenn wir das tun, die Gott zuvor bereitet hat. Also das gilt nicht nur so allgemein, sondern Gott hat bestimmte Sachen für uns vorbereitet, für jede und für jeden von uns. Und wir müssen dann nur noch einsteigen und mitmachen. An der Stelle ist das jetzt richtig, das Mitmachen mit Gott. Verwirklichen, was wir von ihm her schon sind. Was nicht heißt, dass es mühelos ist, aber umso größer ist hinterher die Freude. Gott hat etwas bereitgestellt für dich. Und vielleicht, wahrscheinlich bist du schon drin in vielen der Möglichkeiten Gottes. Und andere stehen noch unprobiert daneben. Also dahin gehören die guten Werke. Nicht, dass Gott uns annimmt, sondern weil er uns angenommen hat. Und da, an der Stelle fühlt sich das dann aber anders an. Da ist nicht mehr die Angst, ob es auch reicht. Wir werden frei davon, um uns selber kämpfen zu müssen. Das hat schon ein anderer getan. Und deshalb haben wir den Rücken frei. Und es braucht keine überanstrengende Verkrampfung. Keine Berechnung mehr. Sondern gelassen und fröhlich können wir etwas tun, von uns weg auf den zu, der uns gerade braucht. Kann sein, dass jetzt vielleicht auch einige da sitzen und innerlich so ein bisschen aufstillen und sagen, ja, wenn es so einfach wäre. Leuchtet mir zwar alles ein, aber wenn ich das mal könnte. Natürlich weiß ich, dass Gott uns annimmt umsonst. Das weiß ich hier. Aber nicht immer hier. Zigmal gehört, aber hier ist es nie so ganz angekommen. Oder manchmal ist es da nicht. Und deshalb habe ich das immer noch, diese Angst, diese Anstrengung, die manchmal verkrampft ist. Was kann ich euch mitgeben, denen es womöglich so geht oder manchmal so geht? Ich kenne keine Methode, wie du dieses Empfinden auf die Schnelle wegkriegst. Das passiert von innen, da gibt es von außen keinen Hebel, wo man sagt, so, so, und dann ein bisschen drehen, dann ist gut. Schon Johannes hatte es auch mit Christen zu tun, denen er schließlich nur noch eins sagen konnte, im ersten Brief des Johannes, Kapitel 3, denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Kann sein, unser Gefühl kommt mal nicht mit. Kann sein, dass unser Herz an der Stelle falsch geht. Unser Empfinden kann uns täuschen. Und wenn das so ist, wenn das Herz gnadenloser ist als Gott, dann hilft es immerhin schon, das zu wissen. Zu wissen, dieses Empfinden sagt hier nicht die Wahrheit. Unser Gefühl ist nicht die letzte Instanz. Im Zweifelsfall, so wie Johannes hier sagt, hat Gott trotzdem recht. Auch wenn dein Herz das gerade nicht nachfühlen kann, weil du dir selber nicht recht bist. Und verwechsel nie deine Selbstwahrnehmung mit dem Geheimnis, dass du wirklich angenommen bist, wenn du Ja zu Gott gesagt hast. Das hängt nicht davon ab, was du fühlst. Du bist angenommen. Aber es stimmt, ein schöner Zustand ist das nicht, dieser Zwiespalt, in dem das Herz protestiert gegen das, was der Kopf weiß. Und wir sollen uns auch nicht zu schnell damit abfinden, zu sagen, ja, ist halt so. Du kannst Gott darum bitten, dass er dein Herz heilt, dass es hier ankommt. Und dann darauf warten und damit rechnen, dass er dieses Gebet erhört und dass da etwas wächst. Du kannst dich bewusst dafür segnen lassen, dir die Gnade Gottes persönlich zusprechen lassen. Und oft gibt es auch Blockaden, mit denen werden wir alleine nicht so fertig. Dann ist es eine gute Sache, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, das mal auszupacken bei jemandem, zu dem du Vertrauen hast. Vielleicht auch bei jemandem, dem das genauso manchmal ging. Und das zusammen vor Gott zu bringen und sich das zusprechen zu lassen. Nun sollen die Probleme, von denen ich jetzt gesprochen habe, aber nicht am Schluss stehen. Das sind ja eigentlich nur Seitenbemerkungen zu dem, was Gnade sagt. Dass die Gnade Gottes ein tolles Geschenk an uns ist. Und deshalb am Schluss die Ermutigung, lasst es uns einfach annehmen, entspannen, uns freuen Danke sagen und fertig. Amen.